HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Gabriele Krone-Schmalz, Politikerklärerin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Gabriele Krone-Schmalz, wenn Sie auf einer Skala von 1 bis 10 Ihren Grad an Gelassenheit bestimmen sollten, also 1 wäre wenig gelassen, 10 wäre total gelassen, wo läge der?
Meine Wunschvorstellung ist 10, ich glaube real 7 bis 8.
Also, ziemlich viel, oder?
Ja, aber anders kann man nicht überleben.
Also, viele Hörerinnen und Hörer werden Sie kennen vom Bildschirm als unerschrockene Journalistin mit dem Mephisto-Haarschnitt, gerne auch mal als Herzfrisur bezeichnet. Was finden Sie denn schöner, Mephisto oder Herz?
Also zwischen Mickey Maus, Herz und Mephisto ist mir alles recht. Ich habe mich da jetzt auch dran gewöhnt, das ist ja schon Jahre, Jahre, Jahre her. Und ich kann mir ehrlich gesagt selber gar nicht vorstellen, eine andere Frisur zu haben. Das ist wie ein Finger an der Hand.
Ich weiß, Ihr Mann schneidet diese Frisur, hat sie auch damals geschnitten. Der hat die kreiert, ne?
Der hat die kreiert. Ich hatte lange Haare und ich liebe heute noch lange Haare. Ich wünschte, ich hätte wunderschöne, wallende, lange Haare. Aber das war bei mir nicht so gegeben. Und dann kam er eines Tages auf die Idee, weil ich nicht mehr zufrieden war, hat er gesagt, dann geh doch mal zum Friseur. Das war dann irgendwie ein Reinfall. Lag sicher nicht am Friseur, egal. Und dann hat er gesagt, lass mich doch mal. Und dann habe ich ihn schneiden lassen, obwohl er von Beruf Bauingenieur ist.
Und kann aber mit der Schere umgehen,
ja, der
wie
kann
man
sieht. Der kann ziemlich viel, ja. Unter anderem auch Haare schneiden.
Mhm. Und der hat das dann immer beibehalten?
Ja.
Und haben Sie mal ausgerechnet, wie viel Friseurgeld Sie gespart haben?
Nee, habe ich nicht, aber ich bin öfter danach gefragt worden.
Weil das ist ja enorm.
Ja, das war. Und es hat natürlich auch ist mit einer bestimmten Bequemlichkeit auch verbunden. Weil wenn einmal die Woche mein Mann die Haare geschnitten hat, naja, dann war das eine unproblematische Angelegenheit. Da musste man nicht einen Termin machen oder so.
Toll.
Ja.
Sie wollten eigentlich gar nicht zum Fernsehen. Sie wollten ja zum Radio.
Richtig.
Warum denn?
Wahrscheinlich, weil ich früher als Kind sehr viel Radio gehört habe. Radio war mir sehr nah, sehr sympathisch. Und Radio hat immer noch für mich was sehr Authentisches und was sehr Nahes. Man kann direkter an Menschen rangehen und hat nicht den ganzen Aufwand mit Kamera und gegebenenfalls Licht. Und als Fernsehmensch ist man auf ein Team viel mehr angewiesen als Hörfunkmensch. Und das hat mich schon fasziniert. Auch was man mit Sprache und Stimme alles machen kann. Man kann ja hören, ob jemand lacht oder man kann hören, ob jemand verkniffen ist oder solche Dinge. Und das finde ich faszinierend.
Bilder im Kopf.
Ja, Bilder im Kopf, genau. Fantasie, wunderbar.
Mhm. Kennen Sie noch Carmen Thomas, Hallo Ü-Wagen?
Na klar doch.
Ja. Ja. Das war eine tolle Sendung.
Ja.
Auf den Marktplatz gezogen in irgendeinem
genau.
kleinen Ort, einen Experten eingeladen und dann
Menschen
den armen
einbezogen.
Menschen gelöchert.
Ja.
Nun
ja.
erklären Sie das doch
ja.
mal.
Ja, genau. Aber auch Menschen einbezogen, also Zuhörer einbezogen und die ernst genommen, auch mit irgendwelchen kritischen Hinweisen, einfach mal drauf eingegangen und auch gefragt, ja, warum? Es muss ja einen Grund haben, dass derjenige so reagiert und dass man dann gemeinsam darüber streitet, aber hinterher dann halt ein Erkenntnisgewinn da ist und nicht die Vernichtung des jeweiligen Gegners.
Sie haben osteuropäische Geschichte, Slawistik, Geschichte und politische Wissenschaften studiert.
Mhm.
Wie kommt man denn auf sowas, Gabriele Krone-Schmalz? Als junges Mädchen.
Ich bin ja aufgewachsen in der klassischen Zeit des Kalten Krieges. Und ich war offensichtlich nicht dumm genug zu glauben, dass sich die Welt in Gut und Böse unterteilen lässt und war neugierig. Und habe von daher, weil mich auch Sprachen sehr interessiert haben, ich habe freiwillig mit 15 Russisch gelernt. Das war Mitte der 60er eher subversiv, ja, ja.
Gab es das in der Schule?
Nee. In der Berlitz-Schule habe ich das gemacht, freiwillig. 2-3 Jahre vorher war ich, glaube ich, 11 oder ja, 12, sowas, habe ich Italienisch gelernt, weil bei uns um die Ecke das Italienische Kulturinstitut war. Das hat mir Spaß gemacht. Andere haben, weiß ich nicht, Sport gemacht und ich fand Sprachen so toll. Das war schon mal keine schlechte Grundlage. Und dann habe ich mich für Politik immer interessiert. Meine Eltern waren im besten Sinne liberal, haben sich für sehr viel interessiert, waren weltoffen. Und da war das fast zwangsläufig, dass ich gedacht habe, jetzt will ich gucken, wie das wirklich ist. Und als gute Grundlage, denn studieren war schon nicht schlecht, war dann osteuropäische Geschichte, um mal zu gucken, was da ist. Und wegen der Mechanismen halt politische Wissenschaften.
Und was war Ihr erster Auslandsaufenthalt? Wissen Sie das noch? Wohin sind Sie gereist?
Als Kind? Oh, ach du lieber Gott, nee. Nee, als Kind, nee. Nee, kann ich mich
als
gar nicht erinnern.
Als Jugendliche?
Als Jugendliche, ja klar, Richtung Süden wegen Wetter mit R4. Also Österreich, Italien, so rum und beziehungsweise damals noch Jugoslawien runter, übergesetzt in den Stiefel nach Italien und dann hoch das Ganze.
Das war noch der berühmte Autoput, die Todesstrecke, Jugoslawien runter nach Griechenland.
Ja, na, so weit sind wir nicht, sondern wir sind, ich glaube, bei Dubrovnik drüber oder irgendwie so. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und die zweite große Tour war Spanien-Frankreich, also umgekehrt Frankreich-Spanien. Und zwar im Süden hin und im Norden zurück. Als Student ist das eine schöne Geschichte.
Ja. Sie sind gleich eingestiegen als Redakteurin bei Tagesschau und Tagesthemen mit einer festen Planstelle beim WDR. Das war 1978. Wie glücklich waren Sie darüber?
Sehr. Ich war sehr glücklich darüber, weil das war der Traum von vielen anderen, die eben keine gekriegt haben. Und der WDR hatte lange, lange, lange keine Volontäre eingestellt. Dann nach, ich weiß nicht, 7, 8 Jahren Pause war das wieder. Ich war dann eine von den ersten Volontären. Das waren 4 insgesamt. Ja, dass ich dann eine Festanstellung gleich bekam. Ich hatte sogar die Wahl zwischen 3 verschiedenen. Und das fand ich schon toll, ja.
Das dürfen wir jetzt nicht ausprobieren. Da erzeugen wir Neidgefühle. 1982 war dann der Wechsel zum Monitor und da waren Sie die einzige Frau. Das hat mich jetzt wirklich beeindruckt, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen.
Nee.
Beim Monitor die einzige Frau.
Ja, ich war ja auch bei der Tagesschau lange die einzige Frau. Und es waren ja noch Zeiten, dass man als Frau Tagesthemen nicht beliefern durfte. Das weiß heute keiner mehr so richtig. Oder
warum
mag
nicht?
Keiner. Ja, weil Frauen sind dafür nicht geschaffen. Also das ist Männersache. Mhm. Als Frau in der politischen Berichterstattung war man wirklich ein Exot. Heute ist es ja fast umgekehrt,
ja.
Wenn man sich die politischen Magazine anguckt. Da sind ja eher fast die Männer Exoten. Nein, ist
Frauen können tatsächlich über Politik berichten.
Ja, doch.
Man hätte das nicht für möglich gehalten.
Ja, doch, ja, doch. Ja. Wenn man nicht mehr drüber redet, dann haben wir es geschafft.
Sie haben den Neonazi Michael Kühnen in seinem Versteck in Frankreich aufgespürt und besucht. Hatten Sie da Angst, Gabriele Krone-Schmalz?
Nee. Angst hatte ich nicht. Ich war in gewisser Weise angespannt, vor allen Dingen deshalb, weil das war ja ein intelligenter Mensch. Mit Dummen kann man ja gut umgehen, aber wenn jemand eine völlig verquere Auffassung hat, nach meinem Empfinden, und das aber intelligent darstellt, dann muss man die besseren Argumente haben und auch die richtigen Fragen stellen. Und das war für mich schon eine Herausforderung. Ich meine, da war ich ja noch nicht so erfahren. Aber Angst hatte ich nicht. Außerdem, ich hatte ja 3 Männer dabei. Kameramann, Tonmann, noch einen. Also das ging schon.
Frage ich mal anders. Sind Sie mutig?
Ich bin jedenfalls nicht schisserig.
Wenn man so eine aufklärerische Sendung macht wie Monitor, und das ist sie ja immer noch, im besten Sinne.
Mhm.
Welche Haltung braucht es da?
Das ist wirklich schwierig. Man braucht natürlich die Haltung, dass man das, was andere unter den Teppich gekehrt haben, da wieder rausholen möchte. Das ist schwierig. Das muss auch alles dann stimmen, jetzt rein vom Handwerklichen her. Weil wenn man volle Breitseite fährt, dann muss das Hand und Fuß haben. Darf kein Komma falsch sein, sonst ist die ganze Geschichte krumm und die Glaubwürdigkeit ist im Eimer. Man muss aber sehr aufpassen, dass man nicht hinter allem was vermutet und dass man sich den Blick für funktionierende Dinge noch erhält. Ich weiß nicht, wie ich das anders erklären soll. Insofern glaube ich, ist es sinnvoll, dass man diese Arbeit, die toll ist und die ich sehr, sehr gerne gemacht habe, an die ich mich auch sehr, sehr gerne erinnere. Aber ich glaube, es ist sinnvoll, dass man diese Arbeit nicht zu lange macht, sonst wird man, glaube ich, zum Menschenfeind. Aber
zum
ich glaube,
schon.
Ja,
auch,
ja,
ne?
Wenn man dann nur mit solchen Dingen zu tun hat, dass man dann wirklich an der gesamten Menschheit verzweifelt und sagt, wofür eigentlich noch? Ja, da ist nichts und da ist Mist und die sind auch am Lügen. Also das, ja.
Ja, aber Sie wichtig, jedenfalls wichtig, sind wichtig, belohnt wichtig. Worden. Sie durften als deutsche Korrespondentin 1987 nach Moskau. Haben mit Gerd Ruge ein Duo gebildet.
Jawohl, ja.
War der eigentlich ein Macho?
Sagen wir so, ich bin mit Gerd Ruge immer sehr, sehr gut ausgekommen, weil ich glaube, Gerd Ruge auf der Gelassenheitsskala mindestens eine 10 hatte. Der musste sich und anderen nichts mehr beweisen. Also der war nicht darauf angewiesen, jetzt mich irgendwie wegzuschubsen, weil er Dinge machen wollte, sondern es war für mich eine richtig gute Situation, weil wir uns die Dinge in der Tat geteilt haben. Im Gegenteil, der war sogar froh, wenn ich ihm den alltäglichen politischen Kram abgenommen habe, damit er sich mit seinen literarischen oder kulturellen Dingen befassen konnte. Also wir waren, denke ich, ein gutes Team.
Ja. Gutes Team, aber macho war er schon.
Ja, nur ja und. Mein Gott,
damit kann man. Guck sie nur an, dann weiß ich das.
Mach ich nichts. Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn und auch so die Erfahrung gemacht, man muss schon kämpfen und ich habe auch kämpfen gelernt, aber man muss nicht aus allem eine geschlechtsspezifische Nummer machen.
Sie sind nicht mit dem Flugzeug zu Ihrem neuen Dienstort gereist, sondern mit dem Auto. Das sind ja immerhin 2500 Kilometer in 7 Tagen. Haben Sie denn so viele Nippes-Sachen mitgenommen, die Sie hier nicht lassen wollten? Oder warum haben Sie das getan?
Nein, wir sind ja auch komplett umgezogen mit Möbelwagen. Und so richtig, wir hatten in Deutschland dann keinen Wohnsitz mehr. In allen Konsequenzen war mir das gar nicht klar. Aber im Nachhinein finde ich es eine gute Entscheidung, dass wir das gemacht haben, weil wir uns eben mit Haut und Haaren auf ein anderes Land eingelassen haben. Ich glaube, das ist wichtig, wenn man authentisch aus einem solchen Land dann berichten will. Und ich dachte mir, und mein Mann fand das eben auch, dass es besser ist, schon gar, wenn es ein so großer Unterschied ist. Ja, Moskau war damals, haben viele gefragt, ach du lieber Gott, hast du keine Angst, nach Moskau zu gehen und so. Schon gar dann, denke ich, ist es sinnvoll, dass man der Seele die Chance gibt, da auch anzukommen. Und wenn sie mit dem Auto von, wir haben uns die schöne Strecke gegönnt über Helsinki und sind dann über damals noch Leningrad, also St. Petersburg, über Novgorod dann nach Moskau. Und wenn man sozusagen durchs Land fährt und dann in Moskau ankommt, dann ist Moskau wow. Ja, so. Und das ist sicher besser, als von Frankfurt nach Moskau zu fliegen, jedenfalls damals.
Es gibt Dinge, die kann man besser, es gibt Dinge, die kann man weniger gut. Was können Sie gut, Gabriele Krone-Schmalz?
Ich glaube, ich kann gut zuhören. Und ich kann mich gut in die Lage anderer versetzen, nicht nur beruflich, sondern auch privat. Das ist ein Vorteil, aber es ist anstrengend.
Und was können Sie weniger gut?
Boah, es gibt viel, was ich nicht so gut kann.
Eins reicht jetzt.
Da können wir ja vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. Ja, da fällt jetzt nichts ein, was ich erzählen möchte.
Gut. Wir sprechen nachher noch ausführlich über Russland, aber jetzt hören wir eine Musik, die Sie sich gewünscht haben. Und zwar von der Gruppe Portugal The Man. Warum diese Gruppe und warum das Stück Feel It Still?
Ich weiß gar nicht genau, wie der Text so weitergeht, aber mir hat die Musik viel bedeutet, als ich mit dem Auto unterwegs war. Und das ist so was Beflügelndes und ich finde das immer noch richtig toll. Ich kann mich dann auch nicht ruhig halten, wenn die läuft.
Den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Gabriele Krone-Schmalz, Vorreiterin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Gabriele Krone-Schmalz, ich muss das jetzt sagen, Sie sind am 8. November 1949 in Lahm im Bayerischen Wald geboren. Kommt Ihre Familie daher ursprünglich?
Meine Mutter. Meine Mutter aus Lahm und mein Vater aus Köln. Gute Mischung.
Ihr Vater ist Rheinländer, ja, und er war dann später Konzertmeister des Sinfonieorchesters des WDR
genau.
In Köln.
Ja.
Inwieweit hat Ihr Vater Sie geprägt?
Total.
Sind Sie ein Vaterkind?
Absolut, ja. Also mein Vater hat mich sehr, sehr geprägt durch seine künstlerische Ader, durch seine Musikalität, durch seine Weltanschauung. Er war komplett offen. Ich mache mal ein ganz kurzes Beispiel. Mein Bruder und ich, wir haben meinen Vater mal gefragt und haben gesagt, kann man eigentlich auch abends frühstücken? Hat er gesagt, klar, kann man abends frühstücken. Und dann haben wir abends gefrühstückt. Verstehen Sie, er war völlig unkonventionell und hat zu Zeiten, als Ausländer noch nicht so zum Straßenbild gehörten, selbst in Köln nicht, hat er, wenn er Menschen getroffen hat, also zum Beispiel eine Inderin oder einen pechschwarzen Amerikaner war er, also aber einen Schwarzen, die hat er mit nach Hause gebracht, hat er eingeladen, hat gesagt, wollen Sie mal sehen, wie eine deutsche Familie lebt. Und auf die Art und Weise habe ich sehr früh gemerkt, das ist alles ganz normal und mit denen kann man reden und die kann man anfassen und man tut sich nichts. Verstehen Sie, wie ich meine? Und von daher, mein Vater war ein toller Typ.
Was hat Ihre Mutter gemacht?
Meine Mutter war, da bin ich ihr hochgradig dankbar dafür, war die ganze Zeit, als wir Kinder sie brauchten, zu Hause. Ob sie das auch so toll fand, weiß ich nicht, aber sie hat es uns nicht spüren lassen, wenn es anders gewesen wäre. Also sie war da, wenn wir aus der Schule kamen und wenn irgendwas war, um sie zu fragen oder was loszuwerden oder einfach nur das Gefühl zu haben, sie ist da. Ich habe mein Leben keinen Kindergarten von innen gesehen, jedenfalls nicht als Kind, mein Bruder auch nicht. Und wenn mir das jetzt vielleicht manche um die Ohren hauen, ich finde das gut so. Es hat ja auch vielleicht einen Grund, dass ich keine Kinder habe. Ich glaube, ich hätte das nicht gepackt, das zu verbinden. Also entweder so volle Pulle rein in den Job. Und das ist ja nun mal nicht einer, wo man sagt, und um 5 gehe ich jetzt nach Hause. Oder Kinder. Ich glaube, ich wäre auch eine gute Mutter geworden.
In Ihrem Buch Privatsache aus dem Jahr 2009 schreiben Sie über Ihren Schwangerschaftsabbruch. Wie schmerzhaft ist das heute noch für Sie?
Das ist immer noch schmerzhaft. Man kann das erklären, warum das damals so gelaufen ist. Aber ich finde es im Nachhinein eine ziemliche Delle in meinem Leben.
Ist Delle was Schlechtes?
Delle ist zumindest was, was man nicht gut verkraften kann. So eine Delle ist irgendwas, eine Delle gehört sich nicht irgendwie.
Ich weiß nicht.
Nee. Ansonsten möchte ich da aber auch nicht so weiter drüber reden. Ich habe es geschrieben, weil es auch für mich eine Art der Verarbeitung war. Und es kann ja auch jeder lesen. Mhm. Aber es, was heißt, es tut mir leid, ist auch vielleicht fast zu wenig gesagt. Ich bedauere es.
Sie haben nicht nur studiert, wir haben darüber schon kurz geredet, sondern Sie sind auch promoviert und haben beim WDR volontiert. Manches davon haben Sie zeitgleich gemacht. Mhm. Jetzt habe ich mir mal das so vorgestellt, ja, studiert, promoviert, volontiert. Die Frau ist irgendwie ein Genie, was Zeitmanagement anbelangt.
Ich bin zumindest ein sehr disziplinierter Mensch und ich glaube auch ziemlich leistungsstark, sage ich jetzt mal. Also ich verkrafte eine ganze Menge. Muss man vielleicht auch nicht überstrapazieren, aber die Zeit parallel zu promovieren und beim WDR das Volontariat zu machen, das war der absolute Albtraum, das kann ich Ihnen sagen. Und als das dann zu Ende war und das hier weiterging, konnte ich gar nicht fassen, wie viel Freizeit ich plötzlich hatte. Das war wie so ein Vakuum. Immer wenn ich nach Hause kam, dachte ich ja, und wo ist jetzt der nächste Aktenordner? Also das, was ich dann gelernt habe während des Volontariats, das war ja auch überaus spannend und das wollte ich ja auch alles vertiefen und noch mehr und noch mehr und dann nach Hause zu kommen und sich dann auf das Schulfunkprogramm einzulassen, wie die den Russland dargestellt haben, das ja war nicht einfach, aber ich habe es geschafft. Vielleicht hat mich auch sehr motiviert, dass die meisten Kollegen, und es waren ja meistens Männer, dass die gesagt haben, das schaffst du sowieso nicht.
Apropos das Bild der Russen. Sie haben da etwas gemacht über Trinkgeräusche. Was bitte ist das?
Ich habe da nichts drüber gemacht, aber ich habe im Schulfunkprogramm Folgendes entdeckt. Die Arbeit, die ich gemacht habe in der Promotion war, ich habe die Schulfunkprogramme vom WDR, vom Bayerischen Rundfunk, von Radio Bremen und vom NDR, um so einen Querschnitt zu haben, habe ich untersucht seit Beginn bis Anfang der 70er Jahre, Klammer auf Ostpolitik, Klammer zu, wie im Schulfunkprogramm Russland dargestellt wurde oder Sowjetunion dargestellt wurde. Auf allen möglichen Bereichen. Und da gab es halt im WDR eine sehr schöne Reihe, nannte sich Lebendige Vergangenheit. Weiß nicht, ob es das heute noch gibt. In Hörspielform Geschichte erzählt. Und da stand ansonsten immer als Regieanweisung Trinkgeräusche, Punkt. Ne? Aber wenn ein Russe trank, dann stand da glucksende Geräusche oder irgendwie glucksen oder sowas. Und das ist mir aufgefallen und das fand ich irgendwie symptomatisch.
Fanden Sie das abwertend?
Ja, klar. Ja, Sie nicht?
Glucksend finde ich jetzt erstmal ohne Wertung.
Also sagen wir so, wenn glucksend auch bei anderen Nationalitäten vorgekommen wäre, dann hätte ich auch so gedacht, wie Sie das jetzt sagen. Aber sonst, nee, das ist, also und mittlerweile bin ich wahrscheinlich sogar übersensibilisiert. Mir fällt auch auf, wenn in den Nachrichten, wenn es dann heißt, also Trump sagt und was weiß ich, alle möglichen anderen sagen. Und sobald es sich um einen Russen handelt, heißt es behauptet. Oder wie Russland behauptet. Warum kann man nicht sagen, sagt?
Und interessant.
Dann, ja, es ist, oh, gibt viele,
sehr interessant.
Gibt viele Beispiele in der Richtung. Mhm. Und immer, wenn man Menschen drauf anspricht, die meisten fühlen sich tatsächlich dann auch erwischt und sagt, ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Aber das löst was anderes aus im Kopf. Mhm. Das macht was anderes mit einem. Mhm. Weil dem einen glaubt man und dem anderen glaubt man nicht. Mhm. Und man hat ja schon genug Ballast mit sich rumzuschleppen. Die Relikte aus dem Kalten Krieg, die sind ja nicht weg. Von daher Vorsicht mit der Sprache.
Waren Sie sich eigentlich bewusst, dass Sie eine Vorreiterin waren? Weil Sie waren ja oft die Frau im Team, die erste Frau. Haben Sie das so bemerkt damals oder war das gar nicht wichtig für Sie?
Eigentlich nicht. Ich bin da ziemlich unaufgeregt mit umgegangen, so ganz normal. Klar musste man aufpassen, dass man sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt, aber das müssen Männer auch. Und mein Vorteil war hin und wieder der, dass man jedenfalls damals als Frau in der politischen Berichterstattung manchmal unterschätzt wurde. Und es kann einem nichts Besseres passieren, als unterschätzt zu werden.
Als Sie nach Moskau gingen, Gabriele Krone-Schmalz, da war ja viel Trubel und viele Menschen haben Einwände gebracht, weil sie verheiratet sind.
Naja, das war so. Der damalige Chefredakteur hat mich tatsächlich gefragt und hat gesagt, also geht denn das mit ihrem Mann? Und vorher haben also alle möglichen anderen gesagt, nee, die kannst du nicht fragen, die ist ja verheiratet. Das ist natürlich abartig, weil die Männer, die meisten waren auch verheiratet und eben. Da ist kein Mensch auf die Idee gekommen zu fragen, und geht die Frau mit oder nicht? Ja, und mein Mann hat auch sehr emanzipiert reagiert, obwohl er Baujahr 1928 ist, und hat gesagt, nee, das ist eine Riesenchance für dich. Und na klar, dann höre ich auf mit dem, was ich mache, und komme mit. Weil ohne ihn wäre ich nicht gegangen. Das muss ja nicht sein. Dafür ist das Leben zu kurz.
Ihr Mann Lothar, 21 Jahre älter. Also Sie waren 21, als Sie ihn kennengelernt haben. Wo haben Sie ihn eigentlich kennengelernt?
Beim Segelfliegen. Ich habe bei ihm Segelfliegen gelernt.
Ach, wie praktisch. Ja. Das haben Sie auch noch gelernt. Also da haben Sie ihn kennengelernt. Er war doppelt so alt. Was haben eigentlich Ihre Eltern dazu gesagt?
Mein Vater war leider nicht mehr am Leben. Der hätte das bestimmt gut gefunden. Also zumindest hätte er nicht darum gemeckert, bin ich ziemlich sicher. Meine Mutter war sehr, sehr offen in der Richtung. Sie hat einfach nur wissen wollen, ob der gut zu mir ist. Und das Alter hat sie nicht so sehr interessiert. Die Umgebung sonst hat ein bisschen komisch reagiert, weil damals war das noch nicht so wie heute, wo das eigentlich normal ist. Da regt sich keiner mehr drüber auf, jedenfalls nicht so doll. Aber damals war das völlig daneben. Also wie kann man nur, ja.
Tja, Sie haben einen Film gedreht über russische Frauen. Finde ich toll, den Titel Kraftakte heißt der. Was hat Sie am meisten beeindruckt an den Frauen da?
Dass die ein sehr schweres Leben hatten meistens und nicht gejammert und gemeckert haben, sondern dass sie sich arrangiert haben in irgendeiner Weise, dass sie gekämpft haben, ohne dass sie verkniffen wurden. Also das hat mich tief beeindruckt. Die mussten mit vielen, vielen Dingen umgehen, wo man sich in den sogenannten westlichen Ländern überhaupt keine Vorstellung darüber macht, wie schlimm und schwierig das ist, und waren trotzdem lebensfrohe Kreaturen mit Witz und Menschlichkeit, also gut, es gibt natürlich auch Ausnahmen, wie immer, überall. Aber das ist das, was mich im Grunde sehr beeindruckt hat, ja.
Sie leben in Deutschland, genauer gesagt im Bergischen Land und in Spanien an der Costa Blanca. Wie oft sind Sie in Russland im Jahr?
Zweimal im Jahr so etwa.
Und da besuchen Sie Freunde?
Ja, genau.
Und fühlen sich da nach wie vor zu Hause?
Ja. Allein schon der Geruch, wenn man in Moskau aussteigt oder auch in St. Petersburg irgendwie.
Also wie ist der Geruch?
Gewöhnungsbedürftig, was Luftreinhaltung und sowas betrifft.
Also Autos,
das ist schon eine Belastung. Ich frage mich, wie ich das 4,5 Jahre ausgehalten habe. Da ist das im Bergischen schon, also im Oberbergischen, eine ganz andere Geschichte. Nein, ich bin gerne da. Vor allen Dingen auch, weil man sieht, wie sich das entwickelt und wie faszinierend viele Dinge sind und wie, gut, auch schwierig nach wie vor, aber auch wie faszinierend der Alltag ist, von dem wir hier gar nichts mitkriegen. Hier ist immer nur so, entweder auf der einen Seite die Oligarchen, dann gibt es diesen Putin, den keiner mag, und dann noch das arme russische Volk. Was da alles dazwischen ist, was sich da an Innovation tut, wie engagiert junge Leute sind, was die für Vorstellungen haben, wie die ihr Land kritisieren, ohne dass sie es gleich hinmachen. Das sind Sachen, das würde ich mir wünschen, dass wir hier mehr darüber erfahren, damit man die besser versteht. Und zwar eben nicht im Sinne verstehen von, ach, alles toll, was du machst, sondern verstehen, dass ich begreife, warum das Land oder die Gesellschaft so tickt, wie sie tickt.
Das können Sie uns gleich wunderbar alles erzählen. Nach einer Musik. Sie haben sich eine zweite Musik gewünscht, und zwar von Joe Cocker. N'oubliez jamais. Warum dieses Lied?
Ich höre immer beim Autofahren viel Musik, und dieses N'oubliez jamais von Joe Cocker finde ich sowieso eine faszinierende Persönlichkeit. Habe ich immer schon gut. Und den Text finde ich gut.
Vergiss nie. Den Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute am Tisch mit Gabriele Krone-Schmalz, Russland-Versteherin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Sie haben uns Russland erklärt, 4 Jahre lang, von 1987 bis 1991. Sie sind nicht zufrieden, wie die Kolleginnen und Kollegen hierzulande über ihr ehemaliges Einsatzgebiet berichten, das sie ja immer noch sehr schätzen. Was kritisieren Sie?
Ich bin immer jemand gewesen, der versucht hat, Alltag zu transportieren und sich eben auf das einzulassen, was der Erfahrungshintergrund dieses Landes ist, aus dem ich berichte. Ich kann nicht durch die Gegend laufen mit meinen Maßstäben, mit meinem Raster und dann alles, was ich sonst wo sehe und erlebe, damit messen. Ich finde, das geht nicht. Eine zweite Geschichte, die mich sehr stört, ist, ich habe den Eindruck, dass sich das Selbstverständnis von Journalismus verändert hat. Und zwar, dass es nicht mehr in erster Linie darum geht, jetzt zu informieren und die Zusammenhänge deutlich zu machen und Sachen von allen Seiten, so gut es geht, zu beleuchten, sondern dass es eher darum geht, Haltung zu zeigen und die Menschen auf den richtigen Weg zu bringen. Und
also ich sowas finde, Moralisches.
Ja, sowas Moralisches. Und das, finde ich, hat im Journalismus nichts zu suchen. Um es ganz brutal zu sagen, Moral ist sehr, sehr wichtig und mir auch sehr wichtig und ohne geht überhaupt nicht. Aber Moral ersetzt niemals politische Analyse. Ich muss mir die Mühe machen, egal wo ich arbeite, jetzt Russland, Syrien, was weiß ich, wo immer auch, USA, mich auf die Gegebenheiten dort einzulassen. Das heißt ja nicht, dass ich sie akzeptiere, aber ich muss sie erstmal begreifen, damit ich sie meinen Zuschauern begreiflich machen kann. Und das ist etwas, was mir fehlt. Ich verstehe ja auch, es ist immer komplizierter geworden. Damals hatten wir noch den Ost-West-Gegensatz. Das war ja nicht so kompliziert, schlimm genug. Aber heute zählen Sie doch mal auf, wie viele Interessen in Syrien eine Rolle spielen. Da reichen ja die Finger an zwei Händen nicht. Das Problem, wenn Sie versuchen, um es verständlicher zu machen, in Gut und Böse zu unterteilen, ist das eine ganz fatale Geschichte im Journalismus, weil es zu Folgendem führt. Diejenigen, die sich auf der guten Seite wiederfinden, müssen sich für nichts mehr rechtfertigen, was sie tun. Und diejenigen, die sich auf der bösen Seite wiederfinden, die haben überhaupt keine Chance, ihre Meinung oder ihre Interessen darzulegen, weil auf die muss man ja keine Rücksicht nehmen, die sind ja ohnehin auf der bösen Seite. was ich mir wünschen würde, auch im Journalismus vielmehr, Fragen zu stellen. Wir sind nicht dafür da, Antworten zu geben, sondern wir sind dafür da, die richtigen Fragen zu stellen. Die müssen wir nicht beantworten. Aber dadurch kann bei Menschen, die uns zuhören, bestimmte Dinge im Gehirn angeregt werden, ja, oder dass die dann selber sich weiter Fragen stellen. Wir sind dafür da, Interessen offen zu legen. Warum ist die Nachricht gerade jetzt publik geworden und von wem? Das ist manchmal viel interessanter als das, was da eigentlich verkündet wird.
Warum ist das Strache-Video dann gekommen, als es kam, zum Beispiel?
Ja, genau. Das sind Dinge, die für meine Begriffe viel zu selten hinterfragt werden. Und fatal, um jetzt da auch so eine Art Fehlentwicklung, wie ich finde, zu benennen, wenn man Interessen nicht offenlegt, sondern darauf hereinfällt, dass manche sehr geschickt Interessen, so humanitäre oder demokratische Deckmäntelchen umhängen. Wenn bei westlichen Luftangriffen Amerikaner, Briten, wer auch immer, Menschen umkommen, dann ist das ein bedauerliches Versehen, Kollateralschaden. Wenn bei russischen Bomben jemand umkommt, dann ist das von vornherein vorsätzliche Menschenrechtsverletzung. Beides ist grauenvoll und furchtbar. Nur den Opfern ist es im Zweifel ziemlich egal.
Jetzt sitzen wir hier und ich frage Sie, wie geht's den Russen? Sie sind zweimal im Jahr in Russland und Sie haben vorhin so schön erzählt, ja, die Jugendlichen sind auch innovativ. Fangen wir mal mit dem russischen Alltag an.
Wie geht's den Russen? Wenn Sie sagen, wie geht's den Russen, dann frage ich Sie, wie geht's den Deutschen?
Ne? Aber ich weiß, was Sie meinen.
Ja, so ist es, genau.
Ja? Gucke ich nach Brandenburg oder gucke ich nach Frankfurt?
Exakt.
Gucken wir mal.
Und in Russland ist das ähnlich. Also jetzt
gucken wir mal doch auf die Metropole Moskau.
Ja, Moskau oder St. Petersburg oder so. Auch da haben Sie natürlich die ganze Bandbreite. Weil das ist eine sehr lebendige Stadt. Was ich auch wichtig finde, dass das hier irgendwie deutlicher wird. Ich sage jetzt mal, die Menschen fühlen sich durchaus frei. Das ist nicht so, als ob jeder bei sich zu Hause sitzt und denkt, hoffentlich passiert mir heute nichts, jetzt übertrieben gesagt. Es wird auch massiv kritisiert. Die Regierung wird massiv kritisiert. Es gibt Radioprogramme, nicht nur Echo Moskwa. Es gibt auch Gavarit Moskwa und was sonst noch, wo in Live-Sendungen die Bürger anrufen können und sich über alles Mögliche beschweren können, was sie auch ausgiebig tun. Und der Moderator dann unter Umständen auch entsprechend versucht, Verantwortliche ans Telefon zu kriegen, darüber zu reden. Also, was ich damit sagen will, die Kritik an den eigenen Zuständen, die gibt es dort. Wir müssen da nicht hingehen und sagen, das macht ihr falsch und das macht ihr falsch.
Ich habe immer nur den Eindruck, die Leute werden dann abgeholt und ins Gefängnis gesteckt.
Nee.
Gibt es halt, ja, dass Menschen festgenommen werden und im Knast vor sich hin modern. Das gibt es in anderen Ländern auch, ja, aber das gibt es eben auch in Russland. Aber wenn Sie sagen, die Leute können ihre Meinung sagen.
Ja, was Demonstrationen betrifft, da muss man ja auch nichts beschönigen. Natürlich werden Demonstrationen auch verhindert, was ich gerne auch transportiert haben würde. Es gibt jetzt entsprechende Aktivitäten in Moskau, entsprechende Vorlagen, Gesetzesvorlagen auch, dass die Anträge auf Demonstrationen, dass die in anderer Weise bearbeitet werden als jetzt. Wenn man zum Beispiel eine Demonstration rausgreift, wo wir dann ja bei uns im Fernsehen auch immer sehen, dass die Leute verhaftet werden und vor allen Dingen in erster Linie auch Nawalny verhaftet wird, die werden ja dann relativ schnell auch wieder freigesetzt, okay, waren auch sind sehr brutale Bilder zum Teil. Dann fehlt mir in der Berichterstattung, dass es entsprechende politische Aktivitäten in Moskau gegeben hat, dass die Verantwortlichen dafür entlassen werden, dass es Untersuchungskommissionen gibt, die das Verhalten untersuchen. Menschenrechtsbeauftragte, die gibt's ja auch im Kreml, dass die sich darum kümmern, dass die Zivilkammer, von der wir hier überhaupt nichts wissen, dass die entsprechend eingreift und Vorschläge macht, dass sogar das Verfassungsgericht sich einmischt und bestimmte prozedurale Geschichten verändert. Ich kann das im Einzelnen jetzt hier nicht darlegen. Aber es würde sich wirklich lohnen, mal zu gucken, was im Inneren passiert, damit es verbessert wird, damit dieser wirklich falsche Eindruck endlich mal zumindest aufgebrochen wird, dass da oben an der Spitze ein Diktator sitzt, der sein ganzes Volk kujoniert. Das ist nicht so, das ist eine westliche Illusion. Wir wünschen uns das vielleicht, ja, von unserer, ne, dass man sagt, oh, die müssten doch jetzt mal langsam hier Regime change, manche
damit
argumentieren
ja so, fühlen,
damit wir uns besser fühlen, ganz genau. Also ich denke, dass man die Russen, dass man die einfach mal machen lassen sollte, weil sie auch die eigene Geschwindigkeit bestimmen können sollten, wie sie sich ihre Gesellschaft entsprechend zurechtbauen. Denn wie lange gibt es denn demokratische Strukturen? Es gibt ja welche, es ist ja nicht so, als ob das Diktatur in dem Sinne ist. Es ist eine Mischform, aber es gibt demokratische
Strukturen.
Sagen wir mal so,
Strukturen. Es ist ein Umbau.
Ja? Es ist ein Umbau.
Also, ich würde mal sagen, Sie haben an vielen Punkten gleichzeitig zu arbeiten.
So
ist es. Von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft.
Richtig.
Von der Diktatur der kommunistischen Partei zu irgendwas.
Zu rechtsstaatlichen Strukturen.
Ja, Rechtsstaatlichkeit.
Nicht zu unterschätzen.
Das ist nicht so einfach, glaube ich, aber vielleicht rede ich es mir auch schön, aber ich glaube, dass Sie rechtsstaatliche Strukturen schaffen wollen.
Ja, haben Sie auch. Haben Sie auch zum Teil wirklich schon. Haben Sie wirklich. Warum machen wir nicht mal Berichte darüber, wer vor den Gerichten bei entsprechenden Verfahren gegen den Staat gewinnt? Da würden sich manche hier wundern, wer gewinnt. Das Problem besteht für meine Begriffe darin, dass Sie auf der einen Seite Ihre Zeit brauchen, um das entsprechend zu etablieren. Das muss man ja auch trainieren. Das hat man ja nicht so in den Genen, einfach damit umzugehen. Das muss man ausprobieren dürfen. Da muss man auch mal irren dürfen. Und auf der anderen Seite haben Sie keine Zeit, weil der Druck von außen kommt, weil die Gesellschaft insgesamt global so ist, wie sie ist. Internet und alles schnell und muss und wehe, wenn nicht. Also das ist nicht zu unterschätzen, auch die Überlegung, dass genau aufgrund dieser Diskrepanz, dass man Zeit braucht, aber eigentlich keine Zeit hat, die Sicherheitsorgane eine entsprechende Rolle spielen, ja, und sich möglicherweise dann jetzt auch in gewisser Weise, sagen wir mal, ein bisschen verselbstständigt haben. Das muss man wieder einfangen. Aber meine These war von Anfang an, wenn nach diesem Zusammenbruch der Sowjetunion der Westen Russland das Gefühl gegeben hätte, dass man sich entwickeln lässt, dass man auch ein paar ausgestreckte Hände, die aus Moskau kamen, und die kamen ja in der ersten Amtszeit von Putin, vielleicht mal genommen hätte, dann hätte sich die Gesellschaft anders entwickeln können, weil sie sich eben nicht abschotten musste oder aufpassen musste, dass andere sich da einmischen und Dinge machen, die nicht im Interesse von Russland sind.
Jetzt haben Sie gesagt, Frau Krone-Schmalz, die Jugend ist ganz innovativ. Ich meine, klar, wir sind alle Teil einer Digitalisierung. Auch Russland ist das.
Ja.
Wie äußert sich das?
Also alles, was Internet und Digitalisierung betrifft, da komme ich mir manchmal in Moskau und St. Petersburg wie auf einem anderen Stern vor als hier. Sie sind da schon gut dabei und das ist sehr, sehr selbstverständlich alles auch.
Gibt es sowas wie eine Aufbruchstimmung?
Aufbruchstimmung gab es mal zu Perestroika-Zeiten, die ist aber dann ziemlich schnell in sich zusammengefallen. Aufbruchstimmung würde ich so nicht sagen, sondern einen gewissen Umgang mit der Realität, also ohne Verzweiflung oder was. Aber Aufbruchstimmung würde ich das nicht nennen. Nein, das würde ich das würde
Und die
ich so
wirtschaftlichen
nicht
Bedingungen, die sind schlechter geworden, ne?
Jein, ja. In gewisser Weise schon. Manche Dinge, jetzt was die Sanktionen betrifft, haben durchaus auch positive Seiten gehabt, weil eben dadurch die eigene Wirtschaft dann mal ans Laufen kam, also eigene Produkte verkauft wurden. Dass man sich da mehr drauf konzentriert hatte, als Dinge einzuführen, das ja. Aber unterm Strich schadet es natürlich. Und was man schon spüren kann, ist auch eine gewisse Enttäuschung. Eine gewisse Enttäuschung, gerade jetzt übrigens gegenüber Deutschland, dass ausgerechnet Deutschland, was ja nicht zuletzt mit Blick auf die deutsche Vereinigung und nicht zuletzt auch mit Blick darauf, was das deutsche Volk im Dritten Reich, Russland und der Sowjetunion angetan hat.
Sehr, sehr viele
das
Tote.
So ist es, 27 Millionen. Also da resultiert ja, denke ich, schon eine gewisse Verantwortung draus. Bei Israel nehmen wir die ganz selbstverständlich wahr. Gegenüber Russland fällt es irgendwie durch die Ritze, dass genau vor diesem Hintergrund eine große Enttäuschung sich breit macht, dass ausgerechnet Deutschland die Sanktionen mitmacht, sich manchmal sogar mit an die Spitze stellt und nicht politisch daran arbeitet, dass man von diesem Konfrontationskurs mal Abschied nimmt und auch in deutscher Tradition, 70er Jahre, Egon Bahr, Brandt, versucht, eine Entspannungspolitik auf den Tisch zu bringen, die ja nicht nur im russischen deutschen Interesse ist, sondern die ja wirklich global von höchstem Interesse ist. Das wundert mich auch manchmal. Ich verstehe die jungen Leute, die freitags Friday for Future auf die Straße gehen, weil sie Angst um ihre Zukunft haben. Aber wenn wir vorher das nicht schaffen, den Frieden zu erhalten, dann ist das Klima auch schon zweitrangig.
Das wäre ein schönes Schlusswort gewesen. Allerdings möchte ich noch mal die Frage aus der ersten Runde ins Feld werfen sozusagen, den Ball ins Feld werfen. Was können Sie nicht so gut?
Kochen.
Kochen, da haben wir doch was. Das wäre jetzt sonst nicht rund gewesen. Ja, deswegen, nee.
Kochen,
aha,
kann ich
kochen.
Nicht. Kochen. Ja, kann
und
nicht.
Wie versorgen
ich
das
auch
Sie
nicht.
Sich?
Der, früher war das meine Mutter, habe ich ja schon gesagt. Und dann war das mein Mann. Mein Mann hat immer sehr, sehr gut gekocht.
Das ist also Ihr Mann, Bauingenieur Lothar, der die Haare schneiden kann und auch noch kochen kann.
Der kann auch Reißverschlüsse einnähen.
Mann, das ist wirklich ein toller Mann. Leider müssen wir uns verabschieden. Wir hören noch eine Musik, eine gute Laune Musik haben Sie sich ausgesucht. Love My Life von Robbie Williams. Welche Erinnerungen verbinden Sie damit?
Mit diesem Lied?
Ja.
Das hat mich, als ich in einer schlechten Stimmung war, auch im Auto erwischt. Und das hat mich dermaßen aufgebaut und habe gesagt, jawohl, ich bin toll.
Bevor wir das jetzt hören, möchte ich mich bei Ihnen verabschieden, Gabriele Krone-Schmalz. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Danke fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger.
Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.